come back in our room, the feelings start to bloom, and love comes our way. The feeling of love has filled the room, the sunny afternoon ends up in perfect you. Ends up in perfect you.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Lieck liest die 13. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Im Grunde haben wir es in diesem Roman aus dem Jahr 1731 mit einer Variante des Abenteuerromans zu tun, in dem sich, wie zum Beispiel im berühmten Don Quixote, eine überraschende Wendung, eine Katastrophe an die andere reiht. Abbé Prévost ist es gelungen, in die Abenteuer des Chevalier des Grieux und der Manon Lescaut dieses alte Muster aus den Charakteren der Hauptfiguren zu entwickeln. Der letzte verwegene Plan des Liebespaares es ging zu weit, weil der alte GM alles daran setzte, seinen Sohn zu befreien, in dessen Nest sich Manon und der Chevalier hatten setzen wollen. Des Grieux, obwohl er bei einem früheren Ausbruch aus dem Gefängnis einen Mord begangen hat, lebt immer noch in der Überzeugung, allenfalls leichtfertig, aber nicht unehrenhaft gehandelt zu haben. Im Gefängnis erhält er Besuch von seinem Vater, dem gegenüber er sich so geschickt zu rechtfertigen weiß, dass dieser ihm verzeiht und sich um seine Freilassung bemühen will. Zu diesem Zweck will der Vater den alten Herrn von GM aufsuchen. Was aber soll aus Manon werden, der des Grieux rettungslos verfallen ist und die ebenfalls im Gefängnis sitzt?
Ich wagte ihn nicht zu bitten, ein gutes Wort für Manon einzulegen. Nicht, weil es mir an Mut dazu fehlte, sondern aus Besorgnis, ich könnte ihn aufs Neue erzürnen und zu einem für sie und mich unheilvollen Schritt reizen. Ich frage mich noch heute, ob diese Scheu nicht mein größtes Unglück verschuldet hat, indem sie mich verhinderte, mir Klarheit darüber zu verschaffen, wie mein Vater in dem Punkt dachte, und ihn vielleicht günstiger für meine unglückliche Geliebte zu stimmen. Vielleicht wäre es mir noch einmal gelungen, sein Mitleid zu erwecken, und er hätte dann dem alten GM nicht so leicht Gehör geschenkt. Was weiß ich? Mein Unstern hätte vielleicht trotzdem über alle meine Bemühungen gesiegt. Aber ich hätte dann wenigstens nur ihn und die Grausamkeit meiner Feinde anklagen können. Mein Vater begab sich also von mir zu Herrn von GM. Er traf auch seinen Sohn dort an, den der Gardist getreulich wieder freigegeben hatte. Was sie im Einzelnen miteinander redeten, habe ich nie erfahren. Aber aus den entsetzlichen Folgen konnte ich nur allzu leicht darauf schließen. Sie, die beiden Väter, gingen gemeinsam zum Polizeidirektor und baten ihn um zweierlei. Erstens, mich auf der Stelle aus dem Châtelet zu entlassen und zweitens, Manon lebenslänglich gefangen zu halten oder sie nach Amerika zu verschicken. Man begann damals gerade eine ganze Anzahl Landstreicher und dergleichen Volks nach dem Mississippi abzuschieben. Und der Polizeidirektor gab den beiden sein Wort darauf, Manon solle mit dem ersten Schiffe abfahren. Herr von GM und mein Vater kamen sogleich zu mir, um mir gemeinsam die Nachricht von meiner Freilassung zu überbringen. Herr von G. M. sagte mir ein paar versöhnliche Worte über das Vergangene, beglückwünschte mich dazu, einen solchen Vater zu haben, und ermahnte mich künftig, seinen Lehren und seinem Beispiel zu folgen. Mein Vater befahl mir, mich bei Herrn G. M. wegen des angeblichen Schimpfs, den ich seiner Familie angetan hatte, zu entschuldigen und mich bei ihm zu bedanken, dass er sich gemeinsam mit ihm für meine Freilassung verwendet habe. Wir verließen miteinander das Châtelet, ohne ein Wort von Manon gesprochen zu haben. Ich wagte in ihrem Beisein nicht einmal zu den Gefängniswärtern von ihr zu reden. Ach, meine armselige Fürsprache wäre auch nutzlos gewesen. Der grausame Befehl war zugleich mit meiner Entlassungsorder eingetroffen. Das unglückliche Mädchen wurde eine Stunde später ins Arbeitshaus gebracht, um dort zu einigen Leidensgefährtinnen zu stoßen, die zu dem gleichen Schicksal verurteilt waren. Da ich meinen Vater in sein Logis hatte begleiten müssen, war es schon fast 6 Uhr abends geworden, als ich endlich Gelegenheit fand, mich für eine Weile fortzustehlen, um zum Châtelet zurückzukehren. Ich hatte nichts anderes vor, als Manon einige Erfrischungen zukommen zu lassen und sie dem Pförtner zu empfehlen, denn ich konnte hoffen, dass man mir erlauben würde, sie zu sehen. Ich hatte auch noch gar keine Zeit gefunden, über Mittel und Wege nachzudenken, wie ich sie befreien könnte. Ich bat, den Pförtner sprechen zu dürfen. Der Mann hatte mir meine Freigebigkeit und Freundlichkeit nicht vergessen. Er kam mir bereitwillig entgegen und erging sich sogleich in teilnehmenden Reden über das Schicksal Manons, über das Unglück, das er deshalb so sehr bedauere, weil es für mich so schmerzlich sei. Ich verstand nicht, was er meinte. Wir redeten eine ganze Weile aneinander vorbei. Endlich sah er, dass hier eine Erklärung nötig sei. Und so erfuhr ich, denn mich schauderte schon vorhin, es auszusprechen, und mich schaudert noch jetzt, es zu wiederholen. Kein Gehirnschlag kann jäher und furchtbarer treffen, als diese Nachricht mich traf. Ich stürzte mit einem so schmerzhaften Herzkrampf zu Boden, dass ich in der Sekunde, bevor mir das Bewusstsein schwand, das Gefühl hatte, es sei mit meinem Leben für immer aus. Selbst als ich wieder zu mir kam, war dieses Gefühl noch immer nicht von mir gewichen. Ich blickte auf alle Dinge im Zimmer umher und auf mich selber, um mich zu vergewissern, ob ich wirklich noch die unselige Eigenschaft hätte, ein lebender Mensch zu sein. Wäre ich nur dem natürlichen Trieb gefolgt, der uns nach Erlösung von unseren Leiden suchen lässt, so wäre mir sicherlich in diesem Augenblick haltloser Verzweiflung der Tod als die größte Wohltat erschienen. Selbst die Höllenqualen im Jenseits konnten nicht unerträglicher sein als die, die mich hier folterten. Durch ein Wunder jedoch, wie nur die Liebe sie wirkt, gewann ich alsbald die Kraft zurück, dem Himmel dafür zu danken, dass er mir Bewusstsein und Vernunft wiedergegeben hatte. Mein Tod hätte keinem Menschen etwas genützt, außer mir. Aber für Manon musste ich leben, um sie zu befreien, ihr beizustehen, sie zu rächen. Ich schwor mir, mich ganz und gar dieser Aufgabe zu weihen. Der Pförtner war so fürsorglich um mich bemüht, wie ich es nur von meinem besten Freund hätte erwarten können, und ich nahm es mit herzlicher Dankbarkeit hin. Ach, sagte ich zu ihm, Sie haben also Gefühl für meine Leiden. Alle Welt lässt mich im Stich. Mein eigener Vater ist einer meiner grausamsten Verfolger. Niemand erbarmt sich meiner. Sie allein hier an diesem Ort der Hartherzigkeit und Unmenschlichkeit, Sie haben Mitleid mit dem unglücklichsten aller Menschen. Er riet mir, mich nicht auf der Straße zu zeigen, bevor ich mich wieder etwas gefasst hätte. Lassen Sie, entgegnete ich schon im Weggehen. Sie werden mich eher wiedersehen, als Sie denken. Halten Sie das schwärzeste Ihrer Kerkerlöcher für mich bereit. Ich will mir Mühe geben, es zu verdienen. Wirklich hatte ich anfangs nichts Geringeres im Sinn, als die beiden GM und den Polizeidirektor aus dem Wege zu räumen und dann an der Spitze aller derer, die ich für meine Sache würde gewinnen können, mit bewaffneter Hand in das Arbeitshaus einzudringen. Mein Vater selbst wäre kaum von meiner Sache verschont geblieben, die mir so gerecht schien. Denn der Pförtner hatte mir nicht verheimlicht, dass er und GM die Urheber meines Unglücks waren. Nachdem ich jedoch ein paar Schritte gegangen war und die frische Luft mein Blut etwas abgekühlt hatte, wich meine Wut nach und nach vernünftigeren Erwägungen. Der Tod unserer Feinde würde Manon wenig genützt, mich aber zweifellos in eine Lage gebracht haben, in der ich ihr überhaupt nicht mehr hätte helfen können. Zudem hätte ich zu einem feigen Meuchelmord greifen sollen. Gab es denn nicht einen anderen Weg, wie ich mich rächen konnte? Ich beschloss also, alle meine Geisteskräfte zunächst nur auf Manons Befreiung zu richten und alles andere aufzuschieben, bis dieses Hauptunternehmen geglückt wäre. Ich hatte nur noch wenig Geld. Geld war jedoch die erste und unerlässliche Vorbedingung. Ich sah nur drei Personen, die mir helfen konnten: Herrn von T., meinen Vater und Tiberge. Die Aussicht, von den beiden Letzten etwas zu bekommen, war gering, und den Ersten zu belästigen, schämte ich mich. Aber in der Verzweiflung kennt man keine Rücksicht. Ich ging sogleich nach dem Seminar von Saint-Sulpice, ohne mich darum zu kümmern, ob ich dort erkannt würde. Ich ließ Tiberge rufen. Gleich aus seinen ersten Worten ersah ich, dass er von meinen letzten Abenteuern noch nichts wusste. Das bewog mich, meine Taktik zu ändern. Ich hatte sein Mitleid anrufen wollen, aber nun sprach ich ihm ganz allgemein von der Freude, die mir das Wiedersehen mit meinem Vater bereitet habe, und bat ihn dann, unter dem Vorwand, dass ich vor meiner Abreise aus Paris noch allerhand Schulden bezahlen müsse, die ich geheim zu halten wünschte, mir etwas Geld zu leihen. Er stellte mir sofort seine Börse zur Verfügung. Ich nahm 500 Franken von den 600, die ich darin fand. Ich bot ihm einen Wechsel an. Er war zu großmütig, ihn anzunehmen. Von da ging ich zu Herrn von T. Ihm verschwieg ich nichts und erzählte ihm, was mir widerfahren war. Er wusste jedoch schon alles bis in jede Einzelheit, da er das Abenteuer des jungen GM weiterverfolgt hatte. Trotzdem hörte er mich an und bedauerte mich lebhaft. Als ich ihn wegen Manons Befreiung um Rat fragte, erwiderte er traurig, er sehe keine Möglichkeit. Wenn nicht ein Wunder des Himmels geschehe, müsse man alle Hoffnung aufgeben. Er selbst habe schon im Arbeitshaus vorgesprochen, seit sie dort sei, aber nicht die Erlaubnis erhalten, sie zu sehen. Die Anweisungen des Polizeidirektors seien von äußerster Strenge. Und zu allem Unglück sei die Abfahrt des bedauernswerten Trupps, dem sie angehöre, schon auf übermorgen festgesetzt. Ich war von dem, was er sagte, so benommen, dass er noch eine Stunde lang hätte weiterreden können, ohne dass ich daran gedacht haben würde, ihn zu unterbrechen. Er fügte noch hinzu, er habe mich nicht im Châtelet aufgesucht, weil er sich gesagt habe, dass er mir leichter behilflich sein könne, wenn unsere Beziehung unbekannt bliebe. Seit meiner Entlassung habe er leider nicht gewusst, wohin ich mich zurückgezogen hätte, und sei daher einige Stunden sehr beunruhigt gewesen, denn er habe mir so bald wie möglich den einzigen Rat geben wollen, von dem ich vielleicht noch eine Rettung für Manon erhoffen dürfe. Einen gefährlichen Rat freilich, von dem ich nie einem Menschen verraten dürfe, dass er von ihm komme, nämlich ein paar verwegene Burschen zu dingen, die den Mut hätten, die Begleitmannschaft des Transports zu überfallen, wenn sie aus Paris hinaus wären. Meiner Sorge um das nötige Geld kam er zuvor. »Hier sind 100 Pistolen«, sagte er und reichte mir seine Börse. »Sie werden Ihnen vielleicht von Nutzen sein. Sie mögen sie mir zurückgeben, wenn Sie wieder in glücklichen Verhältnissen sind.« Er fügte noch hinzu, wenn die Rücksicht auf seine Stellung ihm nicht verböte, sich selber an der Befreiung meiner Geliebten zu beteiligen, würde er auch seinen Arm und seinen Degen zur Verfügung stellen. Dieser vollendete Edelsinn rührte mich bis zu Tränen. Ich dankte ihm mit aller Lebhaftigkeit, die mir in meinem Kummer noch verblieben war. Ich fragte ihn auch, ob nicht vielleicht durch Fürsprache bei dem Polizeidirektor etwas zu erhoffen sei. Daran habe er auch schon gedacht, erwiderte er, halte es aber für untunlich. Zu einem solchen Gnadengesuch bedürfe es der Angabe eines Grundes, und er sehe nicht recht, welchen Grund man anführen könne, um irgendeine angesehene und einflussreiche Persönlichkeit als Fürsprecher zu gewinnen. Der einzige Weg sei der, dass man versuchte, Herrn von G.M. und meinen Vater umzustimmen und sie dazu zu bewegen, selber den Polizeidirektor um Widerrufung seines Urteils zu bitten. Er wolle sein Möglichstes tun, um den jungen G.M. zu gewinnen, obwohl er glaube, dass er seit dem letzten Streich etwas misstrauisch gegen ihn geworden sei. Ich für mein Teil solle nichts unversucht lassen, um meinen Vater zu erweichen. Das war kein leichtes Unternehmen für mich. Nicht nur wegen der Schwierigkeit an sich, seinen Widerstand zu besiegen, sondern noch aus einem anderen Grunde, der es mir sogar bedenklich erscheinen ließ, mich überhaupt noch einmal in seine Nähe zu wagen. Ich hatte mich gegen seinen ausdrücklichen Befehl aus seiner Wohnung geschlichen und war, seit ich um das traurige Schicksal Manons wusste, fest entschlossen, nicht wieder zu ihm zurückzukehren. Ich fürchtete mit gutem Grund, er möchte mich wieder meinen Willen festhalten und sogar in die Provinz mitnehmen, wie es mein Bruder damals getan hatte. Allerdings war ich ja inzwischen älter geworden. Aber das war ein schwacher Schutz gegen Gewalt. Endlich kam mir jedoch ein rettender Einfall, nämlich unter einem fremden Namen meinen Vater an einen öffentlichen Ort bitten zu lassen. Gedacht, getan. Während Herr von T. sich zu GM begab, ging ich ins Luxembourg und schickte von da einen Boten an meinen Vater mit der Nachricht, ein ihm befreundeter Mann von Rang erwarte ihn. Ich fürchtete, er würde Bedenken haben zu kommen, weil die Nacht schon hereinbrach. Schon nach kurzer Zeit erschien er jedoch, gefolgt von einem Diener. Ich bat ihn, mit mir in eine Allee zu biegen, wo wir allein sein könnten. Eine ganze Weile gingen wir nebeneinander her, ohne ein Wort zu reden. Er konnte sich bei so besonderen Vorsichtsmaßnahmen ja wohl denken, dass es sich um etwas Wichtiges handelte. Er erwartete meine Erklärung. Und ich suchte innerlich nach den rechten Worten. Endlich tat ich den Mund auf. »Mein Herr«, begann ich, vor Erregung zitternd, »Sie sind ein liebevoller Vater. Sie haben mich mit Güte überhäuft und mir unendlich viele Fehler verziehen, und Gott ist mein Zeuge, dass ich nur die zärtlichsten und ehrerbietigsten Gefühle für Sie hege. Es scheint mir jedoch, dass Ihre Strenge, nun, dass meine Strenge, unterbrach mein Vater, dem ich offenbar zu langsam vorwärts kam für seine Ungeduld. »Ach, mein Vater«, begann ich wieder, »es scheint mir, dass die Strenge, mit der Sie die unglückliche Manon behandeln, über alles Maß hinausgeht. Sie haben sich durch Herrn von GM beeinflussen lassen. Sein Hass hat sie Ihnen in den schwärzesten Farben geschildert. Und Sie haben sich ein abschreckendes Bild von ihr gemacht. Aber in Wahrheit ist sie das sanfteste und liebenswürdigste Geschöpf, das je gelebt hat. Ach, dass es dem Himmel nicht gefallen hat, Ihnen den Wunsch einzugeben, sie auch nur einen Augenblick zu sehen. So sicher ich weiß, dass sie bezaubernd ist, so sicher weiß ich, dass sie auch Ihnen so erschienen wäre. Sie hätten für sie Partei genommen, hätten die üblen Verleumdungen GMs von sich gewiesen, hätten Mitleid mit ihr und mir gehabt. Oh, ich bin überzeugt davon. Ihr Herz ist nicht gefühllos. Sie hätten sich erweichen lassen. Hier unterbrach er mich abermals, da ich mit solchem Eifer redete, dass er wohl befürchtete, ich würde nicht so bald ein Ende finden. Was ich denn, fragte er, mit diesem ganzen Gefühlserguss bezweckte? Sie um mein Leben zu bitten, erwiderte ich, dass ich keinen Augenblick länger ertragen werde, wenn Manon nach Amerika abfährt. Nein, nein, sagte er streng, lieber will ich dich tot sehen als ehrlos und verlottert. Gut also, rief ich ihn aufhaltend, indem ich ihn am Arm fasste, machen wir ein Ende. Nehmen Sie es mir, dieses verhasste, unerträgliche Leben. In der Verzweiflung, in die Sie mich stürzen, wird mir der Tod eine Wohltat sein, ein Geschenk, würdig der Hand deines Vaters. Verdient hättest du es, gab er zurück. Ich kenne Väter genug, die nicht so lange damit gewartet hätten, sich selbst zum Henker eines solchen Sohns zu machen. Meine übergroße Güte ist es, die dich verdorben hat. Ich warf mich ihm zu Füßen. Ach, rief ich, seine Knie umklammernd, wenn noch ein Funken davon in ihnen ist, so verhärten sie sich doch nicht gegen meine Tränen. Denken sie doch, dass ich ihr Sohn bin. Denken sie an meine Mutter. Sie haben sie so innig geliebt. Würden sie es ertragen haben, dass man sie ihnen aus den Armen gerissen hätte? Sie hätten sie verteidigt bis zum Tod. Haben andere kein Herz wie sie? Kann man denn so unmenschlich sein, nachdem man einmal erfahren hat, was Zärtlichkeit und Schmerz ist? Sprich mir nicht mehr von deiner Mutter, entgegnete er gereizt. Das kann mich nur noch mehr empören. Sie hätte sich zu Tode gegrämt über deine Ludereien, wenn sie sie noch erlebt hätte. Enden wir dieses Gespräch, schloss er. Es ist mir lästig und wird nichts an meinem Entschluss ändern. Ich gehe jetzt in meine Wohnung zurück und du kommst mit mir, verstanden? Der trockene, harte Ton, mit dem er mir das befahl, sagte mir nur zu deutlich, dass sein Herz unbeugsam war. Ich trat ein paar Schritte zurück aus Angst. Es könnte ihm einfallen, mich mit eigener Hand festzuhalten. Treiben Sie mich nicht noch mehr zur Verzweiflung, rief ich. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen ungehorsam zu sein. Ich kann unmöglich mit Ihnen kommen. Und ich kann ebenso unmöglich weiterleben, nachdem Sie mich so unbarmherzig behandelt haben. Also sage ich Ihnen auf ewig Lebewohl. Mein Tod, von dem Sie bald hören werden, wird vielleicht die Gefühle eines Vaters wieder in Ihnen erwecken. Als ich mich zum Weggehen wandte, schrie er in heftigem Zorn: Du weigerst dich also, mir zu folgen? Geh, renne in dein Verderben. Lebe wohl, undankbarer, rebellischer Sohn. Lebe wohl, rief ich wie von Sinnen zurück. Lebe wohl, unmenschlicher, unnatürlicher Vater. Ich eilte fort aus den Gärten des Luxembourg, lief durch die Straßen wie ein Rasender, alle himmlischen Mächte anrufend mit erhobenen Augen und Händen. O Gott, flehte ich, wirst du auch so erbarmungslos sein wie die Menschen? Ich habe keine Hilfe mehr zu erwarten als von dir. So stürmte ich bis zu Herrn von T.'s Hause. Er war noch nicht zurückgekehrt. Aber ich hatte nur wenige Augenblicke gewartet, da kam er schon. Seine Bemühungen hatten keinen besseren Erfolg gehabt als die meinen. Er sagte es mir mit niedergeschlagener Miene. Der junge G.M. war zwar nicht so aufgebracht gegen Manon und mich wie sein Vater, hatte es aber doch abgelehnt, sich bei ihm für uns zu verwenden, da er selber Angst vor dem rachsüchtigen Alten hatte, der ohnehin wegen seiner Absichten auf Manon nicht gut auf ihn zu sprechen war. Mir blieb also nur noch der Weg der Gewalt nach Herrn von T.'s Plan, auf den ich nun alle meine letzten Hoffnungen setzte. Recht ungewisse Hoffnungen, sagte ich zu ihm. Die sicherste und tröstlichste für mich ist noch die, wenigstens bei dem Unternehmen umzukommen. Ich schied von ihm mit der Bitte, mich mit seinen guten Wünschen zu begleiten und richtete nun alle Gedanken darauf, mir ein paar Männer zu beschaffen, denen ich einen Funken meines Muts und meiner Entschlossenheit mitteilen könnte. Der erste, der mir einfiel, war jener Leibgardist, den ich zu dem Überfall auf den jungen GM angeworben hatte. Bei ihm gedachte ich, auch die Nacht zu verbringen, da ich den ganzen Nachmittag über zu viel anderes im Kopf gehabt hatte, um mir ein Unterkommen zu besorgen. Ich traf ihn allein an. Er war erfreut, mich auf freiem Fuß zu sehen und bot mir herzlich seine Dienste an. Ich sagte ihm, was er für mich tun könne. Er war gewitzigt genug, um alle Schwierigkeiten der Sache zu erkennen, aber auch hochherzig genug, um sich bereit zu erklären, es mit ihnen aufzunehmen. Wir berieten noch bis spät in die Nacht. Er empfahl mir die drei Gardisten, die er damals schon mitgenommen hatte. Es seien erprobte, tapfere Gesellen. Durch Herrn von T. hatte ich die genaue Anzahl der Polizeisoldaten erfahren, die Manons Zug begleiten sollten. Es waren nur 6 Mann. Man durfte annehmen, dass 5 kühne, entschlossene Männer genügen würden, um sie aus dem Felde zu schlagen. Denn diese Leute sind meist jämmerliche Burschen, die unfähig sind, sich ehrlich zu verteidigen und lieber dem Kampf feige aus dem Wege gehen, wenn sie können. Da ich genug Geld hatte, riet mir der Gardist, nichts zu sparen, um den Erfolg des Überfalls sicherzustellen. Wir brauchen Pferde, sagte er, Pistolen und jeder seine Muskete. Das will ich morgen alles besorgen. Wir brauchen auch 3 Zivilanzüge für unsere Leute, denn sie würden nicht wagen, sich bei so einer Sache in ihrer Regimentsuniform zu zeigen. Ich gab ihm die 100 Pistolen, die ich von Herrn von T. bekommen hatte. Sie gingen am folgenden Tage bis auf den letzten Sou drauf. Die 3 Soldaten meldeten sich bei mir. Ich feuerte sie durch große Versprechungen an. Und um ihr Vertrauen zu gewinnen, schenkte ich jedem 10 Pistolen im Voraus. Am nächsten Morgen schickte ich einen von ihnen in aller Frühe zum Arbeitshaus, wo er sich mit eigenen Augen davon überzeugen sollte, wann die Begleitmannschaft mit ihrer Beute abmarschierte. Obwohl ich diese Vorsichtsmaßnahme nur aus übergroßer Sorge und Unruhe getroffen hatte, erwies sie sich doch als höchst notwendig. Im Vertrauen auf falsche Informationen hatte ich angenommen, die armen Geschöpfe sollten in La Rochelle eingeschifft werden und hätte sie also an der Straße nach Orléans erwartet. So aber erfuhr ich durch die Meldung des Gardisten, dass sie den Weg nach der Normandie nehmen würden und von Havre de Grâce aus nach Amerika in See gehen sollten. Wir begaben uns sofort an das Tor Saint-Honoré, wobei wir vorsichtshalber verschiedene Straßen einschlugen. Am Ende der Vorstadt vereinigten wir uns. Unsere Pferde waren frisch und bald kamen die 6 Mann Bewachung und die beiden elenden Karren in Sicht, die sie vor 2 Jahren in Passy gesehen haben. Dieser Anblick hätte mir beinahe alle Kraft und Besinnung geraubt. »O Schicksal«, rief ich, »grausames Schicksal, gönne mir wenigstens hier den Tod oder den Sieg.« Einen Augenblick hielten wir Rat, wie wir unseren Angriff ausführen sollten. Die Wachen waren kaum mehr als 400 Schritte vor uns. Und wenn wir quer über ein kleines Feld ritten, um das die Landstraße bog, konnten wir sie abschneiden. Der Leibgardist war dafür, dass wir diesen Weg einschlügen und sie so von der Flanke her überrumpelten. Ich stimmte ihm bei und war der Erste, mein Pferd anzuspornen. Aber das Schicksal hatte erbarmungslos gegen mich entschieden. Als die Wachen 5 Reiter auf sich zusprengen sahen, war ihnen sofort klar, dass es einen Angriff galt. Sie machten mit sichtlicher Entschlossenheit ihre Gewehre und Bajonette zur Abwehr bereit. Bei diesem Anblick, der den Leibgardisten und mich nur noch mehr anfeuerte, sank unseren 3 feigen Gefährten plötzlich der Mut. Sie hielten wie auf Verabredung an, und nachdem sie einige Worte gewechselt, die ich nicht verstand, machten sie kehrt und galoppierten mit verhängtem Zügel in Richtung auf Paris zurück. »Gott im Himmel«, rief mir der Gardist zu, der über diese niederträchtige Fahnenflucht nicht weniger bestürzt schien als ich. »Was tun wir nun? 2 gegen 6?« Ich konnte vor Wut und Verblüffung kein Wort hervorbringen. Ich hielt auch an, ungewiss, ob ich jetzt nicht zu allernächst diese feigen Hunde verfolgen und züchtigen solle. Ich blickte den Fliehenden nach und dann zu der Wachmannschaft hinüber. Wenn ich mich hätte teilen können, würde ich mich auf beide zugleich gestürzt haben. Ich hätte sie allesamt zerrissen. Der Gardist, der mir mein Schwanken am Hin- und Her-Irren meiner Augen ansah, drang in mich, auf seinen Rat zu hören. Für uns 2 allein, sagte er, wäre es Tollheit, 6 Mann anzugreifen, die ebenso gut bewaffnet sind wie wir und offenbar entschlossen, es mit uns aufzunehmen. Wir müssen nach Paris zurück und schauen, dass wir bessere Leute kriegen. Mit den 2 schweren Wagen können sie unmöglich große Tagemärsche machen. Wir werden sie morgen leicht einholen. Ich überlegte einen Augenblick. Aber da ich auf allen Seiten nur Anlass zur Verzweiflung sah, fasste ich denn auch einen wahrhaft verzweifelten Entschluss. Nämlich meinem Gefährten für alle weiteren Dienste zu danken und statt die Wachen anzugreifen, sie vielmehr demütig zu bitten, mich mit ihrem Trupp mitkommen zu lassen, um so Manon bis nach Havre de Grâce zu begleiten und dann mit ihr über See zu fahren. »Alle Welt verrät und verfolgt mich«, sagte ich zu dem Gardisten. »Keinem kann ich mehr trauen. Ich erwarte nichts mehr, weder vom Schicksal noch von den Menschen. Mein Elend ist voll. Es bleibt mir nichts übrig, als mich da rein zu ergeben und alle Hoffnung zu begraben. Leben Sie wohl. Ich will meinem Schicksal helfen, mein Verderben zu vollenden, indem ich freiwillig hineinrenne.« All sein Zureden blieb vergeblich. Ich bat ihn nur, mich auf der Stelle zu verlassen, da ich befürchtete, die Leute drüben würden sonst glauben, wir hätten immer noch vor, sie anzugreifen.
Peter Lieck las die 13. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Aufnahme entstand 1994 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Verteidigungsminister Pistorius stellt heute die Pläne für einen neuen freiwilligen Wehrdienst im Bundeskabinett vor. Im Deutschlandfunk verteidigte er sein Gesetzesvorhaben gegenüber Stimmen aus der Union, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht wollen. Pistorius sagte, er setze bei der Aufstockung der Truppe zunächst weiter auf Freiwilligkeit und Anreize.
Ich will noch mal zur Erinnerung sagen, bei allen, die sagen, wir brauchen jetzt einen ganzen Jahrgang junger Männer, das wären rund 350.000. Wir haben weder die Kaserne noch die Ausbilder dafür. Ich würde mal sagen, grob geschätzt sind in den letzten 25 Jahren in Deutschland 100 bis 130 Kasernen verschwunden. Das heißt, die fehlen einfach und Ausbilder und so weiter eben auch. Deswegen fangen wir an, aufwachsen zu lassen. Und wir werden bis zum Ende des Jahrzehnts über 100.000 zusätzlich Wehrdienstleistende ausgebildet haben und dann in der Reserve zur Verfügung haben. Aber in dem Augenblick, in dem wir feststellen, dass das nicht funktioniert, wird eine